Also die Gliederung hat zwei Hauptpunkte. Einmal Politik aus der Sicht der Bibel. War Jesus politisch? Sollen Christen wählen? Kann man aus der Bibel herauslesen, dass sich Christen politisch engagieren sollen? Und Politik und Kirche. Zweiter Hauptpunkt, christliche Politik. Wie sieht christliche Politik aus? Wie macht man sie? Wie gewichte ich politische Themen? Wer hat das letzte Wort? Und was hat es mit dem Obrigkeitsgehorsam auf sich, den die Bibel fordert? Um Sie auf den Kern des Themas einzustimmen, beginne ich gemäß dem Missionsanspruch des Tages mit einigen Bibelstellen, die ich Ihnen zu einem öfteren Überdenken anempfehlen möchte. Dabei handelt es sich um Matthäus 16, Verse 2 bis 3. Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und um Offenbarung 29, Verse 19 bis 20 und 25 bis 26. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Worte mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Die von diesen Bibelstellen transportierten Gedanken werden uns im weiteren Verlauf begleiten. Unser erster Hauptpunkt heißt Politik aus der Sicht der Bibel. Und die erste Frage lautet, war Jesus politisch? Zunächst einmal, jeder Mensch ist politisch, denn er ist von Gott politisch geschaffen. Als Gott den Menschen schuf, setzte er ihn in die Herrschaft seiner Schöpfung ein. Herrschaft ist dabei immer politisch, da sie das Leben der Beherrschten regelt und damit die Normen des Verhaltens setzt. Herrschaft manifestiert die Regeln einer Ethik und ist damit evident politisch. Schlagen wir den Bogen in unsere heutige Zeit. Wir leben heute, für Kritiker sage ich zumindest pro forma, in einer Demokratie. Was per Definition bedeutet, dass das Volk herrscht, in welchem Umfang auch immer. In der Demokratie hat der Mensch das Recht, seiner Religion so nachzugehen, wie er es für richtig hält. Gleichzeitig aber ist er im Sinne von Aristoteles ein Zoon Politikon, ein staatliches, ein bürgerliches Wesen. In der Gemeinschaft der Gleichen hat es die Pflicht, eben diese Gemeinschaft und ihre Werte zu erhalten und zu stärken. Ein weiterer Beleg ergibt sich daraus, dass der Mensch als Individuum nicht überlebensfähig ist. Daraus muss logisch geschlossen werden, dass der Mensch in der Tat ein Zoon Politikon, ein auf die Gemeinschaft bezogenes Wesen ist. Und damit werden die Fragen der Moral und der Ethik der Kern von unser allem irdischen Leben. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass der Mensch ein politisch geschaffenes Wesen ist, betrachten wir in diesem Zusammenhang nun Jesus. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus selbst: Ich und der Vater sind eins. Damit stellt er sein wahres Gottsein fest. Das bekräftigt er im Vers 36 mit den Worten: Du lästerst, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Parallel dazu zeigt uns aber das Wort Gottes, dass Jesus gleichzeitig ein wahrer Mensch gewesen ist und noch ist. Und so lesen wir in Hebräer 10, Vers 3, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und in Hebräer 2, Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die klarste Darstellung des gleichzeitigen Gottseins und Menschseins Jesu finden wir aber in Johannes 1, Vers 1 bis 3 und Vers 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir stellen also fest, Jesus ist politisch als Gott, der er ist, und er war und ist politisch als Mensch. Als Gott, als Schöpfer von allem, setzte er die Maßstäbe und Richtlinien des menschlichen Lebens und handelt so politisch. Als Mensch ist er ein politisches Geschöpf. Die Frage, was hat Jesus mit Politik zu tun, ist also im Kern eine ignorante Frage. Werfen wir einen Blick auf das Leben Jesu in den Evangelien. Da stellen wir fest, Jesus hat während seines Erdenlebens in einem Maß polarisiert, wie kein anderer Mensch vor oder nach ihm. Das ist doch vollkommen logisch, wenn man bedenkt, dass für ihn als Gottes Sohn stets die Ehre des Vaters im Vordergrund stand und er sich damit außerhalb des damaligen Mainstreams der tonangebenden gesellschaftlichen Persönlichkeiten bewegte. Einige seiner herausragenden politischen Entschließungen sollen uns heute daran gemahnen, in bestimmten Situationen um der Ehre Gottes willen Zivilcourage zu zeigen. Denn zu keiner anderen Zeit in der Geschichte der Menschheit wurde die Ehre Gottes von den breiten Massen so sehr in den Schmutz getreten wie in unserer heutigen Zeit, in der uns selbst unsere eigene Obrigkeit mit Gott und heillosen Entscheidungen bis an die Grenzen unseres Gehorsamswillens treibt. Darauf kommen wir später noch zurück. Und wenn ich euch zu schnell bin, dann ermahnt mich. Machen wir einfach mal ein kleines Fass der Erinnerung auf. Dabei fällt uns zunächst ein, dass Jesus oft am Sabbat heilt. Das war ein Vergehen gegen die paar pharisäischen Gesetze und traf hart auf den Widerstand ihrer Verfechter. Im Tempel wurde die Ehre Gottes mit Füßen getreten, denn man hatte ihn zu einem Kaufhaus gemacht. Jesus redete Tacheles mit denen, die sich dort bereit gemacht hatten, und trieb sie aus dem Tempel. Damit stellte er die Priesterschaft bloß, deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre, den Tempel reinzuhalten. Jesus lehrte seine Jünger, der römischen und edomitischen Obrigkeit, die erhobenen Steuern zu bezahlen. Das wiederum erregte die Juden, die der römischen Besatzung ihres Landes nicht wohlgesonnen waren, obwohl sie ihnen doch von Gott verordnet worden war. Eine starke politische Entscheidung war auch Jesu Einritt auf dem Eselspolen in Jerusalem. Das brachte die Hohepriester zur Weißglut und verstärkte ihre Absicht, Jesus zu töten. Merke, unpolitische Menschen bringt die Obrigkeit nicht um, wenn sie unbequem werden, denn derer weiß sie sich auf moderate Weise zu erwehren. Und schließlich war der Prozess, den sie gegen Jesus führten, ein gewaltiges, ein krachendes Politikum, denn die Verhandlung ohne bestellten Verteidiger, ohne Einlassung des Angeklagten und ohne die sonst erforderliche rechtliche Befugnis der Verhandelnden widersprach sowohl dem jüdischen als auch dem römischen Rechtsgebrauch. Kommen wir zur zweiten Leitfrage. Sollen Christen wählen? Was meint ihr? Die Frage ist ein wenig pikant, denn manche Christen, in meinen Augen allzu viele, vertreten den Standpunkt, ich habe ein für alle Mal gewählt, als ich Christus als meinen Herrn wählte. Sie interpretieren Johannes 17, Vers 16 als Aufforderung, sich politisch neutral zu verhalten. Manche von ihnen halten es gar für ein religiöses Gebot, nicht an Wahlen teilzunehmen. Einmal davon ganz abgesehen, dass es bei der Lebensentscheidung für Christus ja nicht um eine bloße Wahl der Beliebigkeit ging, sondern hoffentlich doch um eine wesensverändernde Lebensentscheidung, sind diese Christen damit äußerst schlecht beraten, denn damit nehmen sie sich selbst jedes Recht, über die Entscheidungen der von ihnen ja nicht mitgewählten Obrigkeit zu beschweren oder auch nur darüber zu resonieren. Unabhängig davon, wie Christen über diese Sache denken, gibt es auch in der allgemeinen Gesellschaft in dieser Frage Pros und Kontras. Beleuchten wir zunächst einmal diese. Für ein gesellschaftliches Pro wird folgendermaßen argumentiert. Eine hohe Wahlbeteiligung reduziere den potenziellen oder tatsächlichen Einfluss von Parteispendern. Auch sei Wählen eine demokratische Pflicht vergleichbar mit der Entrichtung von Steuern, dem Wehrdienst, der Einbeziehung von Bürgern in die Rechtsprechung. Darüber hinaus sei Wählen eine moralische Pflicht, denn das in der Demokratie verankerte Wahlrecht generiere auch eine Wahlpflicht. Eine Wahlpflicht könne auch dem wachsenden Desinteresse der an Politik entgegenwirken. Sie veranlasse Bürger, sich vor einer Wahl Gedanken darüber zu machen, welche Partei sie wählen wollen oder welche ihnen als das kleinste Übel erscheint. Dadurch werde populistischen oder extremistischen Parteien entgegengewirkt, die oft von einer unzufriedenen Minderheit gewählt würden. Die Wahlpflicht soll auch verhindern, dass ein zu geringer Anteil der Bevölkerung Einfluss auf ein Wahlergebnis nimmt. Bei einer Wahlbeteiligung von zum Beispiel 43,3%, wie bei der Europawahl in Deutschland 2009, kommt bereits 21,7% aller Wahlberechtigten die absolute Mehrheit zu. Eine Wahlpflicht unter Zuhilfenahme eines Enthaltungsfeldes auf dem Stimmzettel, wie im Jahr 2013 von Herr und Speer vorgeschlagen, könnte genauer helfen, abzubilden, wie viele Wähler tatsächlich eine Proteststimme gegen alle verfügbaren Parteien abgeben. Das gesellschaftliche Kontra bringen folgende Stimmen in die Debatte ein. Einige fühlen sich durch eine Wahlpflicht bevormundet. Libertäre betrachten Wahlpflicht als einen Eingriff in ihren persönlichen Freiheitsbereich und als eine Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. Sie meinen, freien Individuen sollen die Entscheidung, wählen zu gehen, selbst überlassen bleiben. Bei einer geheimen Wahl kann niemand zum Abgeben einer Stimme gezwungen werden. Jedem steht es frei, einen leeren oder ungültigen Wahlzettel abzugeben. Einige Bürger haben keine Präferenz für eine der zur Wahl stehenden Parteien oder einen Kandidaten. Diese Wähler würden nach dem Zufallsprinzip wählen, nur um ihre Pflicht zu erfüllen. Oder einen leeren Wahlzettel abgeben. Im englischen Sprachgebrauch werden solche Stimmen als Donkey Vote, als Eselsstimme bezeichnet. Auch kann eine niedrige Wahlbeteiligung als Indiz für verbreiteten Unmut über die politische Führungselite eines Staates interpretiert werden. Eine niedrige Wahlbeteiligung könnte so ein Signal an diese Elite sein, bei einer Wahlpflicht sei ein solches Signal nicht möglich. Und schließlich könnte der Wahlkampf im Fall einer Wahlpflicht stärker auf unentschlossene als auf politische Wähler zielen. Als ein weiteres Argument für eine Wahlpflicht wird von vielen noch eingebracht, dass in zahlreichen auch demokratischen Staaten bereits eine Wahlpflicht besteht. In der Tat finden wir in 16 Ländern sogar eine sanktionierte Wahlpflicht. Darunter Australien, Liechtenstein und dem Schweizer Kanton Schaffhausen. Geahndet wird eine Verletzung dieser Wahlpflicht mit Geldstrafen in 11 Staaten, mit Haftstrafen in 3 Staaten, mit Aberkennung des Wahlrechts in einem Staat oder mit Einzug des Personalausweises und Sperrung der Bankkonten in einem Staat. Das ist übrigens Australien. Eine verfassungsmäßig begründete, aber nicht sanktionierte Wahlpflicht finden wir in weiteren 15 Staaten, darunter Belgien, Griechenland, Luxemburg und Neuseeland. Betrachten wir nun, wie die Bibel mit dem Thema Wählen umgeht. Im Alten Testament ist die Sache völlig klar. Es finden Wahlen statt und sie haben die Billigung Gottes. Wir sehen das immer wieder in der Geschichte des Volkes Israel. Eine der wichtigsten Passagen in diesem Zusammenhang finden wir in Josua 24, Vers 15, bei der Landnahme Israels in Kanaan. Da heißt es: Ist es aber übel in euren Augen, zu dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir haben das schon mal gehört heute. Josua billigt also die Zugehörigkeitswahl jedes einzelnen Israeliten und der Herr greift nicht ein. Wir haben es hier mit verschiedenen Parteien zu tun, in hauptsächlich zwei Strömungen. Einmal pro Jahwe und einmal pro Baal, die die Deutungshoheit des Lebens für sich beanspruchen. Der Ausgang dieser Wahl ist bekannt, denn in Vers 22 desselben Kapitels heißt es: Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. Eine weitere wichtige Wahl im Alten Testament ist die Wahl des Königs für das Volk Israel. Davon lesen wir in 1. Samuel 8, Verse 4 bis 7. Da heißt es: Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze über uns doch einen König, uns zu richten, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten: Gib uns einen König, uns zu richten. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Auch den Ausgang dieser Geschichte kennen wir. Und sie hängt dem Volk Israel bis zum heutigen Tag nach. Denn bis zum heutigen Tag wettstreiten in Israel Orthodoxie, Laizismus und Säkularismus in verbissenem Kampf um das letzte Wort. Das sehen wir auch in der Zeit Jesu im Neuen Testament. In dieser Zeit wurden in Israel die Hohepriester gewählt und es gab zwei Parteien zur Auswahl: die Pharisäer und die Sadduzäer. Beide Parteien hatten ihre Schriftgelehrten, die als Berater in allen Fragen fungierten. Diese enge Verbindung von Klerus und Regierung darf uns nicht verwundern, denn unter der Oberhoheit des Gottkaiserreiches Rom gab es keinen Laizismus. Unter diesen Eindrücken und unter Beachtung der Tatsache, dass Gott der Unwandelbare ist, in dem es keine Veränderung gibt und dass er derselbe ist gestern, heute und morgen, müssen wir feststellen, dass es den Jüngern Jesu anheimgestellt ist, ihre Wahl zu treffen. Das meint, wer keine Wahl trifft, hat sich entschieden, und zwar genauso wie der, der die falsche Wahl trifft. Der Christ ist bei allem, was er tut, um seine Wahl gefragt. Das beginnt bei der Bekehrung, bei der er die Wahl trifft zwischen Jesus und dem ewigen Verderben. Und es endet mit dem letzten Schließen seiner Augen. Das Ergebnis unserer Betrachtung ist also: Ja, der Christ soll wählen. Wenn es ihm im Gewissen unmöglich ist, die zur Verfügung stehenden Parteien oder Personen zu wählen, dann muss er eben einen leeren Wahlzettel abgeben oder ihn ungültig machen. Aus alledem ergibt sich eine dritte Leitfrage. Kann man aus der Bibel herauslesen, dass sich Christen persönlich engagieren sollen, politisch? Dazu möchte ich Sie auf einen grundlegenden Gedanken hinweisen, der Ihre Persönlichkeit betrifft und einige Überlegung erfordert. Haben Sie das Gefühl, dass man in Deutschland seine Meinung frei sagen kann? Oder sollte man vorsichtig damit sein? 45% der Deutschen antworten auf die erste Frage mit Ja, fast genauso viele mit Nein. Das ergab eine Studie des Demoskopischen Instituts Allensbach, das diese Frage immer wieder, schon seit 1953, stellt, jedes Jahr. So gering war die gefühlte Meinungsfreiheit noch nie. Für das Gefühl der Menschen spielt es keine Rolle, dass das Grundgesetz das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Es geht vielmehr um die Wahrnehmung eines sozialen Drucks. Islam, Vaterlandsliebe, auch Gleichberechtigung sind Themen, von denen in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen sagen, dass man sich da leicht den Mund verbrennen kann. Die Meinungsforscher fürchten gar, dass bei intellektuellen Diskussionen um das Gendern oder den Mohrenkopf, sprich Political Correctness, Teile der Bevölkerung voneinander entkoppeln, weil diese Themen völlig an der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen vorbeigehen. Elisabeth Möller-Neumann, die Gründerin des Allensbacher Instituts, ist in ihrer Theorie der Schweigespirale davon ausgegangen, dass Menschen die soziale Isolation, die Ausgrenzung fürchten. Deshalb neigten sie dazu, ihre Meinung zu verschweigen, wenn sie sich in der Minderheit wähnen, selbst dann, wenn sie eigentlich in der Mehrheit wären. Auf diese Weise könnte dann die vermeintliche zur tatsächlichen Mehrheit werden. Die Minderheit muss nur laut und selbstbewusst genug schreien. Eine aktuelle Allensbacher Studie liefert aber ein Indiz dafür, dass es auch anders laufen könnte. Die Mehrheit widersetzt sich dem sozialen Druck einer Minderheit. Mehr als die Hälfte der Befragten wollten sich nicht politisch korrekt ausdrücken, weil es sie nervt, wenn ihnen andere Sprachregeln aufgebürdet werden. Das wiederum könnte statt zu einer Schweige zu einer Eiferspirale führen. Die Fliehkräfte wären enorm. Das haben Forscher der Uni Münster in einer Studie gezeigt. In der deutschen Bevölkerung stehen sich neben zwei mittigen Gruppen zwei Lager gegenüber. Sie unterscheiden sich vor allem in der Frage, wer gehört zu unserem Land? Ihre Positionen vertreten sie mit einer zunehmend genervt überheblichen Grundhaltung, die die andere Seite nur umso mehr provoziert. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mahnte kürzlich bei einem Symposium eine Kultur des Zuhörens an, statt eines Wir gegen die. Das kann man nicht genug unterstreichen, auch wenn Schäuble ein Ungläubiger ist. Denn nur wo man sich ehrlich zuhört, kann ein gedeihliches Meinungsklima entstehen. Ich brauche nochmal Wasser.
Hat jemand noch ein Handy an? Aber
die Handys bitte ausschalten.
Ich habe eins dabei, aber das klingelt nicht.
Ist aus.
Ist aus. Ist aus. Und das hier?
Das ist Nutz. Das ist ein Flugmodus.
Inwieweit betrifft das nun den Christen, das, was wir bisher gehört haben? Nun, es ist für ihn, auch wenn er es selbst nicht merkt, sein Alltag. Denn was ist die Hauptaufgabe des Christen? Wir finden diese Aufgabe dreimal im Neuen Testament. Es ist der Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern erteilte, ehe er die Zeitlichkeit der Erde verließ. Wir finden ihn in Matthäus 28, Verse 18 bis 20, in Markus 16, Vers 15 und in Lukas Kapitel 24, Verse 46 bis 47. In Matthäus heißt es, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Bei Markus lesen wir, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und bei Lukas lesen wir, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Dieser Befehl ist ein ernstzunehmender Auftrag. Und er kann nur mittels der Sprache bewältigt werden, die genau deshalb nicht durch Political Correctness verhunzt werden darf, wobei zuallererst die Zivilcourage des Christen wider alle Gegenströmungen gefragt ist. Dazu gehört fortan, dass wir ausreichend gut informiert sind. Jesus selbst hat Juden gescholten, weil sie die Politik aus den Augen verloren haben. In Matthäus 16, Vers 3 sagt der Herr selbst, des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels wisst ihr zu urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen. Als ich diesen Punkt das erste Mal in diesem Zusammenhang angeführt habe, in einer Predigt, wurde ich von einem Ältesten der Gemeinde gemaßregelt. Das sei unsaubere biblische Arbeit, weil ich hätte den Zusammenhang nicht beachtet und aus dem Auge verloren. Es ginge hier um das Kommen des Gottesreiches. Ja, wunderbar, es ging um das Kommen des Gottesreiches. Aber wo stehen wir heute? Wir stehen vor dem Kommen des sichtbaren Gottesreiches. Wir erwarten unseren Herrn zurück. Wir sind hier voll im Kontext. Das ist eine starke Rüge, die der Herr da ausgesprochen hat. Sie bedeutet, dass wir zu tadeln sind, wenn wir uns nicht um die Dinge um uns herum bemühen und darum, wie sie sich entwickeln. Wenn ich das so sage, möchte ich mich recht so verstanden wissen. Es ist an uns, Farbe zu bekennen. Die Farben des Paniers unseres Herrn Jesus Christus. Es ist an uns, auch gegen alle Widerstände seine Absichten, seine Intentionen, seine Regeln öffentlich deutlich zu machen. In Jeremia 29, Vers 7 lesen wir: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Was heißt das nun, suchet der Stadt Bestes? Was bedeutet das? Wie geht das? Wie kann man das machen? Der Stadt Bestes suchen. Die einfachste Erklärung ist, indem man das Schlechte von ihr fernzuhalten sucht. Ist das möglich, ohne sich zu äußern? Ist das möglich, ohne aktiv zu werden? Ich denke nicht. Was ist nun also an uns, dass wir es tun sollen? Politisches Handeln beginnt im Kopf. Aber der Kopf allein genügt nicht, wie wir alle wissen. Denn wenn wir uns auf unseren Kopf allein verlassen, dann sind wir genau an dem Punkt, an dem leider auch alle jene stehen, die das Prinzip der Errettung und das Evangelium im Kopf schon verstanden haben. Ja, die zwar verstanden haben, die aber dennoch nicht errettet sind, weil es nicht in ihr Herz gedrungen ist. Es müssen also Kopf und Herz zusammenkommen, wenn Christen in Christi Sinn politisch handeln sollen. Heißt das, dass jeder Christ politisch handeln soll? Genau das heißt es. Politisches Handeln bedeutet jedoch nicht zwingend, dass man Mitglied einer Partei wird oder immer und überall eine politische Meinung äußern, vertreten oder verteidigen muss. Politisches Handeln beginnt, wie gesagt, im Kopf. Es geht nicht um die großen Taten oder Meinungen, sondern darum, sich auf politische Themen einzulassen und sie nicht aus seiner Realität auszuklammern. Es geht darum, in der Bibel die politische Dimension zu finden und diesen Standpunkt zu vertreten und zu leben. Und es geht auch darum, nicht jeden geistlich denkenden Bruder, nicht jede geistlich denkende Schwester, die sich politisch äußern, zu verurteilen. Unterstützen statt verurteilen, das könnte ein Leitbild für das Verhältnis von Christ und Politik werden. Ist das nicht sowieso ein Leitgedanke, den uns der Herr Jesus Christus vorgelebt hat? Ich wünschte mir, dass wir jenen Christen, die sich der politischen Herausforderung stellen, genauso begegnen können. Ich wünschte mir, dass wir nicht denjenigen den Mut nehmen, die dafür kämpfen, dass Gott, Gottes Wort und Wille im Alltag gesellschaftlich wie politisch Gewicht erhalten. Stellen Sie sich doch einmal beispielhaft vor, Sie seien Zeitgenosse biblischer Personen. Stellen Sie sich vor, Sie erleben mit, wie Abraham im Tal Siddim gegen die Könige von Sodom und Gomorra, von Adma, Zeboim und von Bela kämpft, um Lot zu befreien. Ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 14. Was meinen Sie? Werden Sie Abraham unterstützen oder untätig zusehen, wie Lot stirbt? Stellen Sie sich vor, Sie erleben mit, wie Elia gegen die Königin Isabel und die Baalspriester kämpft, 1. Könige 18 und 19. Was meinen Sie? Werden Sie Elia helfen oder werden Sie tatenlos zusehen? Abraham wurde belohnt, denn Melchisedek, der König von Salem und Priester Gottes des Höchsten brachte ihm Brot und Wein, um einen neuen Bund mit ihm zu schließen. Denken Sie an das neutestamentliche Herrenmahl. Elia wurde belohnt, denn der Herr ließ alles geschehen, was auch immer Elia von ihm erbat. Und bedenken Sie auch, dass Elia den Tod nicht sehen musste, denn er wurde in einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist ja alles Altes Testament, geht mich doch gar nichts an, dann halte ich dem entgegen, dass erstens das Neue Testament ohne das Alte ganz und gar unverstehbar ist. Und zweitens, ohne das Alte gar nicht existieren kann. Im Übrigen hätte ich Sie auch bitten können, sich vorzustellen, Sie würden miterleben, wie Petrus vor dem Hohen Rat sich darauf beruft, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Apostelgeschichte 5, Verse 27 bis 29. Oder Sie wären gar dabei, wie Jesus selbst die Händler aus dem Tempel treibt. Johannes 2, Verse 14 bis 17. Wie hätten Sie da Partei ergriffen? Die wichtigste Stelle aber, die uns mahnt, aufzustehen und Partei zu ergreifen, ist neutestamentlich. Es ist Offenbarung 2, Verse 18 bis 29, das Sendschreiben des Herrn an Thyatira. Wie wir alle wissen, sind die sieben Sendschreiben dreidimensional. Sie richten sich an die damaligen Gemeinden, sie beschreiben den Gang der Kirche bis jetzt und sie betreffen jeden von uns heute. In Offenbarung 2 im Sendschreiben an Thyatira lesen wir im Vers 19, dass der Glaube, der Dienst, das Ausharren und die Werke der wiedergeborenen Jünger gelobt werden. Das ist erfreulich und ermunternd. Aber es darf uns natürlich nicht dazu verleiten, uns auf diesen Lorbeeren des Herrn zur Ruhe zu legen oder uns auf den Rosen der Selbstgerechtigkeit zu betten. Merke übrigens, sowohl Lorbeer als auch Rosen bieten also kein bequemes Ruhekissen. Denn im direkt auf das Lob folgenden Vers, dem Vers 19, heißt es dann weiter, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das klingt nach einer ernsten Mahnung und es ist eine. Wer von Ihnen nicht weiß, wo er Isebel verorten soll, dem empfehle ich die Lektüre des ersten Buches der Könige und darin die Kapitel 16 bis 22. Da wird ausführlich über Isebel berichtet. Isebel ist hier in diesem Sendschreiben ein Bild für unsere Zeit, zum Verständnis der Zeitzeichen. Ebenso wie die in anderen Sendschreiben, beispielsweise der Rückgriff auf Bileam oder auf die Nikolaiten. Isebels Verhalten in der Vergangenheit soll uns zeigen, womit wir es heute zu tun haben. Isebel ist also das Sinnbild für das, was wir heute erleben. Ehe für alle, dazu lese man Römer 1 und 6. Recht der Frau auf Tötung der eigenen Leibesfrucht im Mutterleib, beabsichtigt bis zum Tag vor der Geburt. Die Verhunzung der Sprache in Gottlosigkeit, die Unwahrhaftigkeit der Regierenden, die Salonfähigkeit der Lüge, zum Beispiel durch sogenannte Political Correctness, die Verführung der Menschen zu Egozentrik und böser Lust, die Liste würde geradezu endlos, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es mag genug damit sein. Hüten Sie sich hier in Deutschland vor Aktivisten, männlich wie weiblich, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Da gibt es in unserer schönen deutschen Sprache das kleine Wörtchen Mann. Es hat mit unserem Thema zu tun, aber was bedeutet das eigentlich? Fetischisten, Satanisten, Okkultisten, Feministinnen, Emanzen, Dominanzen, Journalisten, Juristen und Politiker wollen allesamt etwas anderes, etwas Sexistisches und darum Gefährliches aus diesem kleinen Wörtchen Mann herauslesen. Ist dieses Wörtchen Mann etwa so zu verstehen? Oder bildet dieses Wörtchen Mann vielleicht eine Unterscheidung, jetzt manche Feministinnen gerne sehen. Oder hat man unter dem Wörtchen Mann schlicht eine Gleichsetzung vor sich, wie es sich die Frauenrechtlerinnen auf die Fahnen geschrieben haben? Nichts von alledem trifft zu. Wer solche sprachlichen Verrenkungen macht, stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, dass er der eigenen Muttersprache nicht mächtig ist. Denn unser Wörtchen Mann ist nur eine sprachliche Abschweifung von Mannequin zu Mann. Mannequin ist ein im Alt- und Mittelhochdeutschen noch unverändert gebrauchtes Wort aus der altgermanischen Sprache, das ganz einfach die Menschheit kennzeichnet, beziehungsweise das Menschsein. In anderen germanischen Sprachen hat sich das Wort anders abgeschliffen, zum Beispiel im Englischen. Da wurde aus Humanikin, das Menschsein, das Wort Human, menschlich. Wer also die Unterscheidung trifft, Mann, Frau, der sagt damit gleichzeitig, dass Frauen keine Menschen sind. Eine ganz einfache, sich selbst erklärende Gleichung. Mann, Mensch sein, Frau. Ich wiederhole mich, wenn ich denke, dass klar geworden ist, dass Christen sich politisch engagieren müssen, um ihren Auftrag in der Welt gerecht zu werden. Politisches Handeln bedeutet jedoch nicht zwingend, dass man Mitglied einer Partei wird oder immer und überall eine politische Meinung äußern, vertreten und verteidigen muss. Wie ich schon sagte, politisches Handeln beginnt im Kopf. Es geht nicht um die großen Taten oder Meinungen, sondern darum, sich auf politische Themen einzulassen und sie nicht aus unserer Realität auszuklammern. Kommen wir zu unserer vierten Leitfrage um Politik und Kirche. Inwieweit sollte die Institution Kirche zu politischen Themen Stellung nehmen? Wir leben, wie gesagt, in einer laizistischen Gesellschaft. Das heißt, dass Kirche und Staat unabhängig voneinander sind und dass jeweils der jeweils eine nicht in die Belange des jeweils anderen eingreift. Hat die Kirche in der Vergangenheit, in der Zeit vor dem Laizismus, weitreichend die Politik bestimmt, so ist ihr im Laizismus die Machtposition genommen. Andererseits gilt für die Kirche an sich, was auch für jeden einzelnen Gläubigen gilt. Das haben wir gerade eben ausführlich diskutiert. Deshalb ist zu diesem Punkt nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht dem Folgenden. Die Kirche soll keine Politik betreiben, aber es ist eine ihrer Hoheitsaufgaben, die Gläubigen und natürlich damit die Öffentlichkeit über die Gegenwartspolitik aufzuklären. Dabei muss sie darstellen, woran Politik krankt und wo sie ihren gottgegebenen Auftrag vernachlässigt, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Denn das ist die Aufgabe aller Obrigkeit, dass sie sich nicht selbst dient, sondern den Menschen, über denen sie eine gottgemäße Regierung darstellen soll. Was die Absichten Gottes mit der Obrigkeit sind, erfahren wir in Römer 13, Verse 1 bis 7. Ihre Position, die Position der Obrigkeit, finden wir in Vers 3 bis 4a. Da heißt es, die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn man sich die heutige Politik in unserem Land anschaut, dann kann man da Fragen stellen. Die Kirche muss diese Position im Auge behalten. Sie darf und muss zu allem Stellung nehmen, was diese Position berührt. Und sie darf und muss hier loben und teilen. Es betrifft sowohl ihren Lehr- als auch ihren Seelsorgeauftrag. Dass sie diesen Anspruch in weiten Teilen bis zum heutigen Tag nicht genügt, ist ein anderes Thema, das wir hier und jetzt nicht zu verhandeln haben. Kommen wir zu unserem zweiten Hauptthema, christliche Politik, und zur ersten Frage, wie sieht christliche Politik aus und wie macht man sie? Ich selbst habe diese Frage kürzlich in einem Interview so beantwortet. Wo Menschen sich der Realität Gottes bewusst sind und seine sittlichen Normen praktizieren, resultiert daraus ein dienender und ein transparenter Politik- und Regierungsstil sowie eine Freiheit von den Einzelinteressen, Ideologien und den Moden des Zeitgeistes einer jeweiligen Zeit und Kultur. Politiker sind so wirklich frei, ihrem ungetrübten Gewissen und den besten Argumenten und Konzepten zu folgen. Dabei habe ich auf 1. Korinther 7, Vers 23 hingewiesen. Ihr seid um einen Preis verkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und auf Johannes 2, Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das christliche Prinzip von Regierung ist ein anderes als dasjenige, das in der Geschichte der Menschheit meist praktiziert wurde und wird. Hierzu sagt der Herr Jesus Christus in Markus 10, Verse 42 und 43, die als Herrscher über die Völker gelten, beherrschen sie durch Gewalt und missbrauchen ihre Macht. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, soll euer Diener sein. Der politische Diskurs, der parteiliche Betrieb und die persönlichen Begegnungen innerhalb der Partei sind im Geist Christi mit der gebotenen Liebe zum Mitmenschen, der Demut, der Reinheit der persönlichen Motive und dem ungetrübten Glauben zu Gott und sein Wort zu führen. Genauso sind sie in der Liebe zur Wahrheit zu führen. Der Herr Jesus Christus sagte in Matthäus 5, Vers 37, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Alles andere ist vom Bösen. Politiker, die wissentlich die Unwahrheit sagen, die manipulieren oder Versprechen abgeben, ohne die Absicht, diese auch zu halten, sollten in einer christlichen Partei nicht zu finden sein. Eine politische Ethik im Sinne Machiavellis, nach der Regierende zum Wohl der Bevölkerung lügen müssen und der Zweck die Mittel heiligt, ist abzulehnen. Gerade Christen sind sich aber auch der Endlichkeit und Fehlerhaftigkeit jedes Menschen bewusst. Auch christliche Politiker werden nicht fehlerfrei sein. Der christliche Glaube verlangt die Bereitschaft zur Einsicht und Korrektur und gegebenenfalls zu klaren Konsequenzen, genauso aber auch die Bereitschaft zur Vergebung und zu einem Neubeginn. Wer begangene Schuld und vorhandene Unzulänglichkeit bekennt, ist höher zu achten und qualifizierter als einer, der sie verbirgt. Schlussendlich bedeutet das für Christen, dass alles politische Denken, Reden und Handeln am Wort Gottes gemessen werden muss und bei Billigung durch das Wort konsequent und ohne Falsch und ohne Aufhalt durchzuführen ist. Die zweite Frage im Hauptthema lautet, wie gewichte ich politische Themen? Für die Bearbeitung dieser Frage gibt es ein bekanntes Beispiel. In den USA wählen viele Christen die Republikaner, weil sie gegen Abtreibung sind. Ist das der entscheidende Punkt auf dem Wahlprogramm? Worauf muss man als Christ achten? Zunächst einmal muss man festhalten, dass Christ in den USA nicht das gleiche bedeutet wie Christ in Deutschland. Amerikanische Christen spalten sich in unzählige Interessengruppen, die sich quer durch die zahlreichen Denominationen verteilen. Wirklich einig sind sie sich nur immer dann, wenn es gilt, ihre politischen Vorstellungen zu verwirklichen. Bei alledem ist in den USA dann noch zwischen Christen und sogenannten weißen Christen zu unterscheiden, wobei Christen nicht notwendigerweise farbige Christen bedeutet. Die als weiße Christen bezeichneten, die im Übrigen in politischer Hinsicht eine Mehrheit bilden, haben einen gemeinsamen Konsens, der sich auf einige wenige Punkte des gesellschaftlichen Zusammenlebens beschränkt. Jeder Politiker, der ihnen diese Punkte garantiert, bekommt ihre Stimme, ungeachtet dessen, zu welcher Partei er gehört, welche Ansichten er sonst noch vertritt oder welchen dunklen Geheimnisse seine sonst weiße Weste beflecken. Aber kommen wir zurück nach Deutschland. Denken Sie einmal kurz nach. Würden Sie jemanden wählen, weil er gegen Abtreibung ist? Na, was sagt ihr?
Das reicht nicht.
Nicht zwingend.
Was wäre denn, wenn Sie dann später feststellen, dass er den kleinen Leuten die Renten kürzen will? Oder würden Sie jemanden wählen, weil er gegen die Ehe für alle spricht? Aber andererseits lügt, dass sich die Stahlträger in der Bundestagskuppel verbiegen, wenn er nur zur Tür hereinkommt. Sie sehen, es ist völlig sinnlos, jemanden nur danach beurteilen zu wollen, welche politischen Ziele er offen vertritt. Viel wichtiger ist es, seine Wahrhaftigkeit zu prüfen. Ein Donald Trump beispielsweise hätte von mir niemals eine Stimme bekommen, weil er sich schon früher als Lügner überführt hat. Als Christ muss ich mir sehr genau anschauen, wem ich meine Stimme gebe. Denn sonst geht es mir wie Paulus mit Demas. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Was nützt mir ein Verfechter des Abtreibungsverbots, der plötzlich die Vielehe als Erfüllung seines Lebens entdeckt? Uns Christen ist doch ein Mittel an die Hand gegeben, mit dem wir alles auf Herz und Nieren prüfen und abklopfen können. Das ewig gültige Wort Gottes. Daran sind alle Dinge zu prüfen und nur daran. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welche Haltung der Staat, unsere Obrigkeit, zu dem jeweiligen Thema einnimmt. Für uns gilt in jedem Fall Offenbarung 2, Vers 20. Dem allein haben wir uns als Christen zu beugen und alles an diesem Wort zu messen. Selbst wenn das bedeutet, dass wir dann nur einen leeren Wahlzettel abgeben können. Die dritte Frage im zweiten Hauptthema ist damit bereits beantwortet. Das Wort Gottes muss bei uns immer das letzte Wort haben. Kommen wir zu einem letzten Punkt in unserer Betrachtung. Was hat es mit dem Obrigkeitsgehorsam auf sich, den die Bibel fordert? Schauen wir uns dazu noch einmal einen Text an, den wir heute schon einmal gesehen haben. Römer 13, Verse 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Soweit so gut. Christen sollen also ihrer Obrigkeit gehorchen. Wie aber verträgt sich das mit einem anderen Text, den wir ebenfalls heute schon sahen? Apostelgeschichte 5, Verse 27 bis 29. Der Hohepriester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt, und das Blut dieses Menschen auf uns zu bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Nun, wie verträgt sich das? Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Nach dem Willen Gottes müssen wir der Obrigkeit gehorchen, so weit und so lange, wie sie dem ihr von Gott gegebenen Auftrag genügt, für das Wohl der Menschen zu sorgen und das Gute zu belohnen sowie das Böse zu bestrafen. Überall da, wo der gute Wille Gottes von der Obrigkeit nicht mehr vollzogen wird, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Warum? Weil wir als Kinder Gottes Gott immer gehorchen müssen. Hätten die Christen im Dritten Reich unter dem Regime der Nationalsozialisten das beachtet, hätte es niemals zum Holocaust, hätte es niemals zum Zweiten Weltkrieg kommen können. Und das gilt ebenso für die Kreuzzüge, für die Zeiten des Kolonialismus oder auch für den Religionskrieg auf der irischen Insel. Ziehen wir ein Fazit. Ein mögliches Ergebnis unserer Betrachtung lautet, Glaube ist immer politisch. Denn der Glaube eines Menschen bestimmt seinen Standort in der Gesellschaft. Deshalb ist wahrer christlicher Glaube stets als gut zu werten, denn er produziert Nächstenliebe aus der geschenkten Liebe Gottes heraus. Das hat Wirkung auf die Gesamtgesellschaft. Deshalb ist der Islam grundsätzlich als gefährlich zu werten, denn er produziert Macht und Machtmissbrauch aus dem absoluten Machtanspruch Allahs heraus, der sich zwar gnädig und barmherzig nennt, aber Mord und Totschlag um seiner Ehre willen rechtfertigt und in der Gesellschaft verankert. Deshalb ist der Hinduismus grundsätzlich als schädlich und krankmachend zu werten, denn er produziert bei seinen Anhängern Depressionen, Lethargien und Resignationen aus den Ängsten, die er bei ihnen auslöst. Das führt zu Unzufriedenheiten, die sich immer wieder gewalttätig entladen. Deshalb ist der Buddhismus eine Farce, weil er den Glauben ohne jede Hoffnung lässt. Denn der Buddhismus hat keinen Gott. Der im Buddhismus ewig festgeschriebene Kreislauf versetzt den gläubigen Menschen in eine unausweichliche Lage, der er in Ewigkeit nicht entkommen kann. Das gibt, je nach Veranlagung des Einzelnen, Raum für jede Verirrung und wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Abschließend gebe ich Ihnen eine Hausaufgabe mit, die ich selbstverständlich nicht kontrollieren werde, sondern im Angesicht Gottes Ihrer Selbstkontrolle anbefehle. Prüfen Sie doch einmal, ob unsere Obrigkeit den Ansprüchen Gottes entspricht, die wir soeben noch einmal gelesen haben. Prüfen Sie das Ja zur Ehe für alle. Prüfen Sie das Ja zur Duldung der Abtreibung. Prüfen Sie die Position der Obrigkeit zu Gender und LGBT. Prüfen Sie die Inhalte der Schulpolitik. Prüfen Sie die Inhalte der staatlichen Kinderfrüherziehung. Prüfen Sie alle politischen Schritte, die Ihnen bekannt werden. Und dann fragen Sie einmal das Wort Gottes. Fragen Sie, was Gott zu dem allem sagt. Und dann denken Sie bitte betend darüber nach, wie Sie, ja Sie persönlich, Gott mehr gehorchen können. Na, was meinen Sie? Ist der Glaube politisch? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.